Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Also Beirut. Beirut ist seit 2014 die Nummer 1 unter den 7 neuen Weltwunderstädten. Die UNESCO hat sich zwar von der umstrittenen Wahl distanziert, aber was wäre ein Besuch der libanesischen Kapitale ohne einen Ausflug in eine der schönsten Tropfsteinhöhlen unseres Planeten? Am Rande von Beirut in einem kleinen Tal gelegen liegt Jeita Grotto. Das sind weiße und rote Kammern, steinerne Säulen, Pilze und Vorhänge. All das zusammen bildet eine bizarre Wunderwelt aus Stalaktiten und Stalagmiten. Die Höhlen von Jeita sind wahrscheinlich ein Wunder an Formen und Farben mit dem längsten Stalaktiten der Welt. Das Team um Direktor Nabil Haddad bemüht sich, die Höhlen nachhaltig zu erhalten, die einst im Bürgerkrieg als Munitionslager dienten. So, ich überlasse Sie jetzt Saskia Guntermann und Michael Marek.
Vielleicht ist das alles wie auf einem halluzinogenen LSD-Trip. Bunte, fantastische Gebilde mit Kreisen und Spiralen, Sprossen und Türmen bauen sich auf. Riesige Zwiebelknollen, überdimensionale Brokkoliröschen und Pilze von imponierenden Ausmaßen erscheinen im geheimnisvollen Halbdunkel. Links ein Nest Monstereier, wie aus den Alien-Science-Fiction-Blockbustern. Daneben ein denkender Philosoph mit gekrümmtem Rücken, rechts ein gesichtsloses Geistwesen mit Speeren bewaffnet. Alles wie Schock gefroren und viel zu groß geraten. Ein Rauschzustand, eine göttliche Komödie? Nein, es sind Tropfsteine, hunderte Meter tief im Berg versteckt.
The name of the grotto is Jeita.
Is there a meaning of the name?
No, because the city is a village here is named Jeita.
How big is the grotto?
It's 2.2 kilometer and you only can walk 700 meter.
Jeita Grotto heißt die Höhle, erklärt Shadi in gebrochenem Englisch. Der junge Mann wurde hier in der Nähe in Souk Mikael geboren, einem christlichen Städtchen am Rande des Libanongebirges. Jetzt arbeitet er als Führer und erklärt den Touristen, dass die kleinere Höhle 2,2 Kilometer lang ist und 700 Meter davon begehbar sind. Nachher Al-Kalb, knapp 20 Kilometer nordöstlich vor den Toren Beiruts. In dem kleinen Seitental befinden sich zwei der außergewöhnlichsten Tropfsteinhöhlen der Welt. Die Schönheit dieses Naturwunders aus Stalaktiten und Stalagmiten ist atemberaubend. Eine Sehenswürdigkeit, die wohl kaum jemand im Libanon vermuten würde und die gleichzeitig als eine der wichtigsten Touristenattraktionen im Zedernstaat gilt.
In 1836. The lower cave and the upper cave in
1836 wurde die größere untere Kalksteinhöhle entdeckt. Per Zufall, erzählt Shadi. Auf einem Jagdausflug hatte der US-Amerikaner William Thompson einen Schuss abgegeben. Das anschließende Echo machte den Missionar auf die Höhle aufmerksam. Danach wurde Jeita Grotto systematisch erforscht. Erst 1956 wurde auch die obere Höhle entdeckt. In den 1960er Jahren bohrte man hier einen über 100 Meter langen Tunnel in den Berg, um die Höhle für Besucher zu öffnen.
Es geht hier darum, die Tropfsteinhöhle, diese Dimension ist eine sehr fragile, sensible Biotop. Man muss sehr extrem darauf achten. Also viele Tropfsteinhöhlen in Deutschland sind leider krank. Man sieht die im Harz oder woanders, die sind alle matt.
Ihren jetzigen guten Zustand verdankt Jeita Grotto ihrem Direktor Nabil Haddad. Der Maschinenbauer promovierte Anfang der 1990er Jahre in Norddeutschland und kehrte danach in seine Heimat, den Libanon, zurück, um mit dem in Deutschland erworbenen Fachwissen die Tropfsteinhöhlen herzurichten. Das fragile Ökosystem zu erhalten, darauf legt der 72-jährige Ingenieur großen Wert. Zum Beispiel sind in Geita Grotto Kaltlichtquellen installiert, damit die Tropfsteine weiterhin hell und nicht matt erscheinen.
Also wir benutzen das sogenannte Kaltlichtsystem, also Leuchtkörper, die keine Wärme abgeben. Also wird nicht umgewandelt, elektrische Energie in Wärme, sodass die Temperatur konstant bleibt. Jede Fluktuation oder Erhöhung der Temperatur bei der hohen Feuchtigkeit in der Grotte, da entstehen sehr schnell auf die Oberflächen der Stalaktiten und Stalagmiten Algen. Und das sind ja eine Krankheit, die man nicht so leicht beheben kann.
In der Tropfsteinhöhle gleiten wir in kleinen Elektrobooten über einen unterirdischen Fluss. Das gilt nicht für die regenreichen Wintermonate, wenn der Pegelstand dafür zu hoch ist und die Höhle dann manchmal geschlossen wird. Auf einer Strecke von bis zu 500 Metern gibt es sogar einen richtigen See. 16 Grad Celsius herrschen hier konstant. Durch die trockene Luft fühlt es sich erheblich kühler an. Die Felsen reichen hier so tief herunter, dass man die Köpfe einziehen muss. Dann öffnet sich plötzlich ein Raum, hoch und feierlich wie eine Kathedrale. Die Schulklassen und Gruppen junger Frauen und Männer, die draußen noch munter schwatzten, verstummen. Andächtig lauschen alle den Tropfen, die in regelmäßigen Abständen ins Wasser platschen.
Zusätzlich, was wir hier machen, ist, wenn irgendein Staub von außen kommt, wir behindern durch mehrere Türen und dann auch, was ist einmalig auf der Welt ist, wir waschen diese Grotte alle 6 Wochen. Damit das keine Ablage durch Staub von Klamotten oder Schuhen gibt. Also wie Sie sehen, das ist die Naturfarbe, bleibt das bei Gestein.
Während des libanesischen Bürgerkriegs zwischen 1975 und 1990 wurde Geita Grotto von christlichen Milizen als Munitions- und Waffenlager genutzt und dadurch arg zugerichtet, wie Direktor Nabil Haddad hervorhebt.
Dann entdeckten wir hier Felder der Minen, weil das war ein Munitionsdepot, diese Anlage. Da war alles zerstört. Sie können ein paar Bilder sehen, wie schlimm das war. Und bis jetzt haben wir 18 Personen Minen entdeckt und hatten wir ungefähr Zeit, 1,5 Jahre, um das alles aufzubauen. Und dann eröffneten wir das im Juli 1995, dieses Projekt. Und seitdem läuft das ziemlich gut.
Auf einem erschlossenen Wegenetz lässt sich das Höhlensystem gefahrlos besichtigen. Bisher sind etwa 10 Kilometer der Geita Grotto erforscht. Gerade wurde eine dritte Gewölbehöhle entdeckt. Haddad und sein Team befreiten die Grotten nicht nur von Kriegsschutt, um sie dem Fremdenverkehr zugänglich zu machen. Wir gehen den 750 Meter langen Fußweg entlang. Von hier aus lässt sich das Innere der Tropfsteinhöhle mit einer Vielzahl von Stalagmiten und Stalaktiten auf verschiedenen Ebenen bestaunen. Zum Beispiel den Höhepunkt eines jeden Besuchs, der 8,20 Meter lange und damit größte Stalaktit des Planeten, gewachsen in Zehntausenden von Jahren. Vermutlich waren die Kalksteinhöhlen nur in prähistorischen Zeiten bewohnt, erklärt Direktor Nabil Haddad und weist auf die Besonderheiten von Flora und Fauna hin.
Es gibt nur eine Sorte von den Tieren, plattert ab und zu hier drin. Das ist was blind und was lebt in Höhlen. Es gibt keine anderen Tiere, also im Wasser keine Fische. Noch gibt es Vegetation, also es gibt keine Pflanzen, die für Tiere Nahrungsmittel gibt. Wenn ich sage, es ist eine sensible Biotope, kann sehr leicht umkippen. Sogar anfassen der Steine, die noch im Entstehen sind. Wenn ich sie anfasse und meine Hand ist mit Fett behaftet und dann übertrage ich Fett von meiner Hand auf die Gesteine, dann ändere ich die Entstehungsgeschichte von einem Gestein. Deswegen sind wir strikt.
»1969 konnte der deutsche Komponist Karl-Heinz Stockhausen in der Grotte eines seiner Werke aufführen. Stimmung ist ein Klassiker der modernen Musikgeschichte für ein 6-stimmiges Vokalensemble, ergänzt durch Mikrofone und Lautsprecher. Die Grotte ist eines der schönsten Naturwunder im Nahen Osten, wie Direktor Nabil Haddad hervorhebt.
Die Höhe und die Größe, die Dimension, wir haben in diese Jeta-Grotte wirklich einmalige Gesteine, also größte Stalaktit der Welt. Da kann man wirklich heulen vor der Schönheit, von der Faszination dieser Grotte. Ich habe sehr viele Grotten auf der Welt gesucht. Alle haben ihre speziellen Charakter und Schönheiten. Aber hier diese Dimension und jeder Meter ist anders. Die Dichtheit der Schönheiten ist selten.
Weiter geht es mit dem Taxi von Jeta Grotto nach Baalbek. Der berühmte historische Ort liegt in der fruchtbaren Beka-Hochebene. Links erhebt sich das Libanongebirge, rechts die Kette des Anti-Libanon. Nach einer Stunde Fahrt ein Schild am Straßenrand bei Chatoura, Frontière Syrienne. Ein Pfeil weist geradeaus, 20 Kilometer sind es von hier nur noch bis zur syrisch-libanesischen Grenze. Damaskus liegt knapp 70 Kilometer entfernt. Das Taxi biegt links ab nach Baalbek. Unterwegs gibt es Checkpoints der libanesischen Armee, ein gelangweilter Blick der Soldaten ins Wageninnere. Der Taxifahrer wird durchgewunken. Nach einer weiteren Stunde taucht Baalbek auf.
Baalbek is Phoenician's name. Baal, God of God, and Bek the valley.
Baalbek ist ein phönizischer Name. Baal bedeutet König der Götter und Bek ist die Ebene, Beka-Ebene. Die Griechen nannten die Stadt Heliopolis, Stadt der Sonne, weil es hier mehr als 300 Sonnentage im Jahr gibt. Und Baalbek liegt mit 1150 Metern auf dem höchsten Punkt der Beka-Ebene.
In the highest place in the Beka Valley is Baalbek, 1150 meters.
Mohammed Webe arbeitet als Fremdenführer seit fast einem Vierteljahrhundert. Er kennt wie kaum ein anderer die archäologischen Stätten in Baalbek mit den besterhaltenen und schönsten römischen Tempeln im Nahen Osten.
We have 13 temples. We have 3 now. Jupiter, Bacchus, Venus. 10 temples under the town is damaged from the earthquake.
Insgesamt gibt es hier 13 Tempel, 3 gehören zu den bekanntesten, der Jupiter, der Bacchus und der Venustempel. 10 Tempel liegen unter dem heutigen Baalbek und wurden durch Erdbeben zerstört.
Das Erste, was der Besucher von der riesigen Anlage wahrnimmt, sind die noch stehenden 6 korinthischen Säulen des Jupiter-Tempels. 22 Meter hoch ragen sie in den strahlend blauen Himmel und mit ihrer Querstützreihe über den Säulen geben sie eine Vorstellung von der Gewaltigkeit des Bauwerks. Allein die untersten Säulentrommeln wiegen pro Stück 62 Tonnen. Eine Machtdemonstration der einstigen Herrscher aus dem fernen Rom. Der gesamte Jupiter-Tempel umfasst den Eingang, den sechseckigen Vorhof, den großen Hof und schließlich den Tempel samt Altäre und Bassins für die Kulthandlung. Mohammed Webe.
Inside the tallest Roman pillars over the world, 22 meter.
In Baalbek gibt es die größten römischen Säulen der Welt. 22 Meter hoch mit einem Durchmesser von 2,20 Meter beim Jupiter-Tempel. Die Säulen des Bacchus-Tempels sind 18 Meter hoch und haben einen Durchmesser von 1,80 Meter. Auch der schwerste je von Menschenhand bewegte Granitstein der Welt befindet sich hier in Baalbek.
Even the largest stone over the world is in Baalbek.
Der großgewachsene Libanese mit seiner tiefen Stimme liebt solche Zahlenreihen und hofft vermutlich, seine Gäste damit zu beeindrucken. Mit Panama-Hut, dichtem grauem Oberlippenbart und kariertem Hemd entspricht der 65-Jährige dem Bild des ehrwürdigen Ortskundigen, der den Touristen aus aller Welt die UNESCO-Weltkulturerbestätte zeigt. Vornehmlich aus den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien, Österreich und Australien. Die meisten Besucher kämen aber aus Deutschland und Frankreich, insistiert Mohammed Webe. Über Politik wolle er nicht sprechen, dafür umso mehr über die Schönheit der Ruinen, auf die er als Libanese stolz ist. Die Geschichte Baalbeks und die seines Landes erscheint bei ihm als eine endlose Folge von Eroberungen.
We have Phoenicians first. About 1000 years before Christ in Baalbek.
Etwa um 1000 vor Christus kamen die Phönizier nach Baalbek. Ihnen folgten die Griechen von 333 bis 64 vor Christus. Die Römer herrschten im Libanon zwischen 64 vor bis etwa 320 nach Christus, gefolgt von den Byzantinern bis 636. Muslimische Araber besetzten das Land bis ins 11. Jahrhundert. Die christlichen Kreuzritter herrschten zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert. Ihnen folgten die Mamelucken und schließlich die Osmanen für 4 Jahrhunderte von 1516 bis 1918. Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches erhielt Frankreich das Völkerbundmandat zwischen 1918 und 1943. Seit 1943 ist der Libanon unabhängig.
Unter Kaiser Augustus wurde etwa 15 vor Christus mit der Errichtung des Jupitertempels begonnen, der durch drei gigantische Steinblöcke abgeschlossen wurde. Diese gelten als die größten in der Antike jemals verbauten Bausteine der Welt. Ihr Gewicht beträgt durchschnittlich etwa 800 Tonnen.
And there is two kinds of stones. 95% limestones from the mountains of Baalbek, granite columns from Upper Egypt as well.
Archäologen schätzen, so Mohammed Webe, dass bis zu 25.000 Sklaven täglich in Baalbek, weit ab der Küste, hinter den Höhen des Libanongebirges arbeiteten. Sie errichteten den 88 Meter langen und 48 Meter breiten Jupitertempel mit seinen einst 54 Säulen. Wie bewegten die Sklaven diese tonnenschweren Gewichte? Auf Holzkufen und mit Muskelkraft, so jedenfalls lautet eine gängige Lehrmeinung.
Wir stehen jetzt vor dem Venustempel. Im Inneren der Tempelanlage haben wir den Jupiter- und den Bacchus-Tempel. Bacchus war der Gott des Weines, Venus die Göttin der Schönheit und der Liebe, Jupiter die oberste Gottheit der Römer. Wie hat man die Tempel gebaut? Ähnlich wie die Pyramiden in Ägypten. Man benutzte für den Transport der Steine eine Art Flaschenzug. Die Granitsäulen kamen übrigens aus Ägypten.
But the granite pillars is come from Egypt.
Südlich des Jupitertempels steht der Bacchus-Tempel. An den Portalseiten der großen, fast 13 Meter hohen Tür sind Darstellungen von Wein- und Mondkapseln eingearbeitet. 33 Stufen führen auf einer Freitreppe zum Eingang des Tempels hinauf, der seinerseits auf einem 5 Meter hohen Podium gebaut ist. Das monumentale Portal und der Blick in das reich verzierte Innere des Tempels gehören zum Schönsten, was Baalbek den Besuchern zu bieten hat.
How transport the granite from Egypt to Baalbek and boat to Tripoli north of Lebanon?
Wie transportierte man den Granit von Ägypten nach Baalbek? Zunächst mit dem Boot nach Tripoli im Norden des Libanon. Von Tripoli bis Baalbek legte man die Säulen auf Baumstämme, die dann rollend bewegt werden konnten. Aber das war natürlich schwierig, denn zwischen den beiden Orten liegen die Berge. Stellen Sie sich vor, der Weg von Tripoli über Homs im heutigen Syrien nach Baalbek betrug mehr als 250 Kilometer.
It takes the way Tripoli via Homs and Syria Baalbek more 250 kilometers.
Lag das antike Baalbek im Zentrum der Zivilisation, so befindet es sich heute eher an seiner Peripherie, sagt Mohammed Webe. Im Winter, wenn manchmal Schnee auf die Tempel fällt, kommen weniger Touristen. Und der Krieg in Syrien, der nicht weit entfernt ist, zieht die Touristen auch nicht an.
Please tell us, where are you from?
We're from Baskinta.
And in which class you are?
Grade 9.
And now it's history lesson for you.
Yes. We're studying the history of Lebanon. We're here on a trip just because.
Dabei liegt eine seltsam friedliche Stimmung über der historischen Stätte, die einst so hoch war wie das Kolosseum in Rom. Es sind kaum Menschen zu sehen, eine Handvoll Touristen und eine Schulklasse, die sich in der Weite des Areals verlieren. Es scheint so, als wären sie die ersten Besucher seit Jahrzehnten hier, wo die Zeit stillzustehen scheint. Ein Ort, an dem so vieles vorbeigegangen ist, die industrielle Revolution, Kultur- und Religionskämpfe, heiße und kalte Kriege, das Internet, Reichtum und Armut, Elend und Überfluss, all der Wandel, den die Menschheit über den Planeten Erde gebracht hat.
Baalbek wurde auch der Garten Roms genannt, wegen des fruchtbaren Ackerlandes. Deshalb kamen die Römer hierher und errichteten drei Tempel zu Ehren von Jupiter, dem König der Götter, zu Ehren von Bacchus, dem Gott des Weines, und zu Ehren von Venus, der Göttin der Schönheit.
Sechs Säulen des Jupiter-Tempels haben die Jahrhunderte überdauert. Neben der Zeder sind sie das Wahrzeichen des Libanon und zieren sogar die Banknoten des Landes. Vieles gäbe den Archäologen noch immer Rätsel auf, sagt Mohammed Webe. Warum die Tempelanlage so wichtig war für die Römer, da ist sich der Libanese allerdings sicher.
Because this is the worship for the pagan, how Jerusalem for Christian, Mecca for Islam, Baalbek for the pagan, the heiden.
In Baalbek verehrten die Heiden ihre Götter. Was Jerusalem für das Christentum ist, Mekka für den Islam, das ist Baalbek für die Heiden.
Heute ist das ehemalige Heliopolis Schauplatz für das alljährlich stattfindende internationale Sommerfestival. Der Bacchus-Tempel von Baalbek als internationale Kulisse und Bühne, auf der Herbert von Karajan und Kurt Masur dirigierten, Miles Davis spielte, Placido Domingo, Sting, Joan Baez, Elton John und Ella Fitzgerald sangen und bejubelt wurden. Während des libanesischen Bürgerkriegs machte das Festival eine lange Pause. Als vor ein paar Jahren der Islamische Staat Palmyra zerstörte, in den Libanon einzusickern versuchte und im nördlichen Hinterland von Baalbek erbittert gekämpft wurde, verlegte man das Festival an einen anderen Ort. Aber nur einen Sommer lang. Die Angst vor dem IS ist gewichen. Während es dämmert, ruft der Muezzin, Götterdämmerung, in den Ruinen von Baalbek. Zeit, nach Beirut zurückzukehren.